Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in München bei der Affiliate Marketing Konferenz Tactics und ich habe vor mir Jeanette Uku. Sie ist einerseits CEO von Beyond Influence und andererseits Vorsitzende des Verbands für Influencer Marketing, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt?
Okay, ich sag's mal nochmal von vorne. Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Influencer Marketing e.V.
Und das ist ganz wichtig bei Verbänden, dass man das richtig
ganz
sagt.
Genau. Und Kurzform, ganz einfach, BVEM.
Ja, BV heißen sie alle. Und dann kann man den Rest nicht merken. So, Influencer Marketing ist natürlich ein wahnsinniges Thema. Früher gab es im Affiliate-Marketing nur irgendwelche Blogger, Publisher und so weiter und eben die Brands. Und jetzt gibt es noch diese Affiliate, diese Influencer. Sag mal ganz grob, wie ist die Entwicklung gewesen und welche Rolle spielen sie heute und in Zukunft?
Ja, also Influencer an sich sind ja eigentlich nichts Neues. Mickey Mouse und der Marlboro Man waren auch Influencer.
Wenn du das so siehst, ja, ist natürlich jeder Blogger eigentlich schon der, sind das
die Urform des Influencer-Daseins, ohne dass sie halt Influencer bezeichnet wurden. Ne? Da kam dann so ein bisschen, glaub so mit Instagram und Facebook, die haben sich weiterentwickelt. Eigentlich die Grundursache ist die Demokratisierung der Digitalisierung, das iPhone oder das Smartphone. Dadurch war es auf einmal möglich, dass du oder ich in Eigenregie uns eine Audience aufbauen konnte, weil die das alles so toll finden, was wir so zu sagen hatten. Und daraus entstanden dann natürlich die Influencer. So sehr, dass viele, die ursprünglich Blogger gewesen sind, die Blogs haben fallen lassen und alles nur noch über die Social-Media-Plattformen durchlaufen lassen haben.
Und der klassische Influencer ist jemand, der Millionen von Followern hat. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und grundsätzlich keine Provisionsdeals macht, sondern nur Branding und so weiter. Das heißt also, ihr geht aber auch auf die etwas mittleren und kleineren Influencer.
Ja, also es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, da gab es so eine Entwicklung, dass die Leute, die sich eine gewisse Anzahl von Followern, eine treue Audience aufgebaut haben, in ihrer Nische oder was auch immer sie zu sagen haben, fanden die Leute interessant, eine neue Form des Fernsehens sozusagen. Und das war ursprünglich doch sehr aus der PR-Lupe angesehen. Es ging um Reichweite, deshalb haben anfangs die Leute immer geguckt, wie viele Follower hat die. Das macht man heutzutage nicht mehr ausschließlich so, denn mittlerweile haben wir auch Influencer, die kleiner sind, die eine viel engagiertere Audience haben. Die kennen sich zum Teil sogar alle, weil so ein Influencer postet nicht nur Content, sondern der muss auch Community Management leisten. Das heißt, er muss seine Schäfchen immer bei der Stange halten und mit denen kommunizieren. Das wird dann belohnt mit einer hohen Engagementrate oder höheren Engagementrate. Und je größer so ein Influencer wird, desto mehr verwässert sich das auch. Geht auch, ist ganz besonders für Marken, wenn die zum Beispiel eine Kampagne in Deutschland machen wollen und sie sehen halt die Influencerin, die passt gut für unseren Lippenstift, den wir lancieren wollen. Und wir wollen 18- bis 25-jährige Mädels in Deutschland ansprechen. Wenn ich aber dann unter die Haube gucke, sehe ich, 70% davon sind middle-aged men in Brasilien. Dann heißt nicht, dass ich nicht mit der zusammenarbeiten will. Aber die 25.000 Euro, die sie zitiert, die macht dann keinen Sinn. Längst würde ich dann hingehen und sagen, du, guck mal, deine 13% hier, das ist genau die Zielgruppe, die wir haben wollen. Wollen wir mal über den Preis reden, ja? So läuft das heutzutage. Und die kleineren Influencer bis hin zu Nano, wie sie heißen, also sind dann unter 10.000 Follower, die mittlerweile bringen halt eine größere Conversion, weil die halt so eine enge Bindung an ihre Audience haben.
Damit sind wir gleichzeitig aber auch in so einem Thema Nische, weil die müssen ja dann irgendeine Nische haben oder sind das einfach nur, dass die viele gute Freunde haben?
Ja, noch nicht nur Freunde, ne? Die Nische auch gar nicht mal so, würde ich sagen. Ich finde Nischen immer gut, sondern jeder fängt ja mal klein an. Ja, auch die mit einer Million Follower, die haben auch mal klein angefangen, die hatten auch mal irgendwann 10.000 Follower nur und die haben dann halt es verstanden. Die kennen nämlich das Metier, wie man wächst, von Postingzeiten zu bestimmten Content, zu bestimmten Content-Kategorien, Interessen, Hashtags. Die wissen ganz genau, wie sie das machen, um den Algorithmus für sich arbeiten zu lassen. Und diese kleineren, weil es mittlerweile immer schwerer wird, den Algorithmus zu schlagen, die können mittlerweile gut verdienen mit unter 100.000 Followern. Kenne ich einige davon, mit denen wir zusammenarbeiten.
Und das sind dann Influencer, die über Provisionsmodelle ihr Geld verdienen.
Nicht nur.
Die.
Ich habe auch bei den Großen, wie bei den Kleinen, ist es so, dass man genau herausfinden muss, ob das gute Reichweiten-Influencer sind oder ob sie gute Conversion-Influencer sind. Das ist ein Unterschied. Hab mit Leuten zusammengearbeitet, die haben 50.000 Follower und die haben eine gute Reichweite erzielt, gemäß ihrer Followerschaft, haben aber nichts verkauft. Und dann gibt es Leute auch, 50.000 Follower, ich arbeite mit einer regelmäßig zusammen, die sagt, Jeanette, egal was ich in die Kamera halte, das fliegt aus dem E-Commerce-Shop bis zum geht nicht mehr. Ich lasse mich auf eine Affiliate-Geschichte, auf eine Commission-Based-Geschichte ein. Aber Basis muss schon ein Fee sein. Kann reduziert sein, aber Basis muss ein Fee sein. Denn bei den Leuten, die halt nicht so gut konvertieren, die kann man schwer überzeugen, weil sie halt nicht in ihre Verkaufskraft selbst vertrauen. Die wollen halt das Geld haben, was sie für den Post halt generieren.
Aber das heißt, auch in deinem Geschäft ist viel persönliches Kennen zum Teil jedenfalls, also ab einem bestimmten Level natürlich, man kann nicht jeden persönlich kennen, aber zum Teil auch viel, viel Erfahrung drin. Was sind das für Menschen dahinter und wer sind diese Influencer?
Jein. Wir haben, ich mache das seit über 15 Jahren, kenne ich da natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, meine Pappenheimer.
Genau.
Ein paar von den Pappenheimer. Ne? Und dafür, wie im normalen Leben, entwickeln sich da bestimmte persönliche Verbindungen etc. Ich habe auch einen Podcast über Influencer-Marketing hier in Deutschland. Da habe ich auch einige interviewt. Und dann entsteht unter Umständen daraus halt auch eine engere Verbindung. Was ich aber sagen muss, ist, dass wir machen Kampagnen, die sind wirklich wie im Schweinsgalopp, jeden Monat, so mit einem Kunden, mit dem wir seit über einem Jahr zusammen haben, da kommen jeden Monat neue Kampagnen und die Influencer, die wir ansprechen, mit denen, oder das Management, mit denen haben wir nicht ein persönliches Wort gesprochen. Es läuft alles über digitale Kommunikation ab, auch das Verhandeln.
Geht ja auch gar nicht anders.
Du
bist ja sonst nicht skalierbar.
Natürlich ist es so, zum Beispiel, ne, der Professionalitätsgrad unter den Influencern als auch unter dem Talentmanagement variiert manchmal sehr stark. Und wenn mir die Hutschnur reißt und die partout nicht antworten wollen, weil wir haben den Zeitdruck dahinter, ne, dann nehme ich schon mal das Telefon in die Hand oder meine Mitarbeiter nehmen das Telefon in die Hand. Dann entweder die nehmen nicht ab oder doch, oder WhatsApp. Aber das ist schon hochgradig. Ich kann schon durchaus Stressmomente verursachen.
Ja, okay. Sag mal, wir sind jetzt hier auf der Affiliate-Marketing-Konferenz. Da sind also alle, die seit 20 Jahren schon Affiliate-Marketing machen. Gibt es auch Influencer-Konferenzen, wo Influencer hingehen, um sich gegenseitig zu inspirieren und Anregungen zu holen?
Ja, die gibt es. Zum Beispiel gibt es eine Videokonferenz in Köln jedes Jahr. Der Name entfällt mir jetzt. Aber das sind hauptsächlich Influencer, die dort vor Ort sind. Dann gibt es von WeCreate einen Influencer Marketing Award, der zum Teil aus Marken, wo Marken halt ihre Case Studies einreichen und dann werden die Gewinner ermittelt. Da sind auch relativ viele Influencer. Es gibt Influencer Events, die von Marken organisiert werden. Oder
ja, klar, also das kann ich mir vorstellen.
Genau, Talent Management Events. Und dann gibt es, machen wir im Bundesverband regelmäßig Online-Webinare zum Thema, zu Themen, die Influencer betrifft. Das sind, was muss ich steuerlich beachten? Was muss ich bei der Kennzeichnung beachten?
Kennzeichnungspflicht ist ja ein Riesenthema bei vielen.
Da arbeiten wir auch mit den Landesmedienanstalten sehr eng zusammen. Und dann gibt es natürlich große internationale Konferenzen, zum Beispiel die Creator, das Creator Fest in London, Global von Hello Partner, wo wir die auch jährlich einen Influencer, Global Influencer Marketing Award machen. Der wird jetzt am 17. Juli vergeben. Da fliege ich morgen rüber nach London, weil ich bin in der Jury drin. Ich darf noch nichts verraten. Nee. Das sind halt so Sachen. Und man sieht, letztes Jahr ist in Paris Follow Me Paris ins Leben gerufen worden, die parallel zur Creator, zum Creator Festival oder Creator Woche, wo eine ganze Woche lang Frankreich alles sich um Creator gedreht. Und auf diesen Follow Me Event, dieses Parallel-Event, ist halt für Marken und für Talent Management und für Influencer Marketing Agenturen und Technologieanbieter. Aber es gibt noch einen Sidetrack, wo halt Workshops für Influencer selber auch angeboten werden.
Der, euer Verband, von wem ist der getragen? Also wer sind die Mitglieder, die zahlenden Mitglieder?
Ja, das sind Agenturen, das sind Technologieanbieter. Wir bekommen auch immer mehr Marken, die Influencer-Marketing seriös betreiben oder professionell betreiben. Und wir haben nur ein, zwei Influencer da drin. Also wir sind.
Wer sind die Marken in Deutschland, die sich hervortun, was Influencer-Marketing angeht? Und zwar im Sinne hervortun, dass du sagst, ja, die machen das mit viel Elan, mit viel Liebe und stecken da wirklich auch drin.
System, ja, mit Systemen, ja. Yepora, Kosmetikanbieter, sehr stark, haben sehr stark auf Influencer gesetzt. Dann
wer war das?
Yepoda.
Okay.
Yepoda. Dann, wer durch Influencer-Marketing sehr groß geworden ist, ist Bears with Benefits. Auch eine große Internationalisierung hingelegt. Dann Blow 25, auf jeden Fall. Und wen gibt's noch?
Das heißt, es sind explizit D2C-Brands, die auch spezifisch, also nicht jetzt die großen bekannten Brands, sondern eher welche, die in dem Bereich auch groß geworden sind.
Ja, ich glaube, die sind, die haben den Zahn der Zeit sehr früh erkannt, aber es gibt halt auch L'Oreal und andere großen Marken, die danach.
Die probieren ja auch immer sehr viel, sehr früh aus.
Die sind eigentlich, die sind eigentlich so weit, dass sie sogar eine eigene Influencer-Marketing interne Plattform eingerichtet haben, wo sich, passt schon wie Recommendation Marketing, wo sich die Leute eintragen können und dann die Produkte ziehen können und dann darüber berichten können. Und Douglas auch, die machen auch sehr viel Influencer Marketing und einige andere.
Okay. Und die sind aber nicht irgendwie so, dass sie jetzt gemeinsam dann ihre Kunden oder ihre Influencer einladen und ihre, um sozusagen deren Skill-Level zu erhöhen. Ihr macht das ja auch als Verband, sagst du?
Ja, weil wir die Professionalisierung der Branche vorantreiben.
Eben, das ist ja ein ganz wichtiger
Punkt. Die Marke hat aber, glaube ich, nicht die Zeit oder die Energie und auch nicht dafür. Ne? Die wollen halt Leute haben, die wissen, was sie tun.
Weil das ist ja neu quasi, die Blogger mussten das auch erstmal lernen, dass sie quasi Journalisten sind oder journalistisch arbeiten müssen, inklusive Kennzeichnungspflicht eben. Und jetzt sind es die Influencer, wo einige dabei sind, denen das nicht so bewusst ist, was sie da eigentlich machen, nämlich, dass sie Medien sind.
Die sind Medien. Der professionelle Qualitätsgrad ist schon manchmal sehr unterschiedlich. Also wenn wir sprechen ja auch mit bestimmten in einem bestimmten Berufsjargon über bestimmte Mechaniken etc. Und man merkt schon, wenn jemand da noch neu ist, die verstehen so manche Sachen nicht. Aber das kriegen die dann schon schnell mit. Das kann man denen dann erklären.
Du bist jetzt hier auch eben auf dieser Affiliate-Marketing-Konferenz. Du würdest aber auch sagen, vermute ich mal, dass das zwei eigene Branchen eigentlich sind, Affiliate-Marketing und Influencer-Marketing.
Also Affiliate-Marketing ist eine Kategorie für sich. Es gibt immer mehr Affiliate-Programme im Influencer-Marketing-Bereich, wobei es zum klassischen Affiliate-Marketing doch einige Unterschiede gibt.
Also die gehen ja auch immer weiter im Funnel, in den Upper Funnel rein, also auch in Branding rein, in Awareness rein. Aber das ist ja bei Influencer traditionell so, dass ich Inspiration natürlich über Influencer bekomme.
Aber auch Conversions. Das heißt,
natürlich,
ne,
ja, du hast ja selbst gesagt, genau. Also es gibt ja wohl einige, die denen das sehr, sehr gut gelingt, dass sie nicht irgendwie werblich rüberkommen, sondern wie echte Empfehlungen. Und die entsprechend super verkaufen und eine Differenzierung da durchaus da ist.
Ja, ich habe gerade letzte Woche mit einem Talent-Management-Kollegen gesprochen. Da haben wir auch über Affiliates gesprochen und der sagte auch, die haben irgendwie 30 oder 40 Influencer, die sie managen. Und die haben gesagt, die Jungs und Mädels, die sind da schon zögerlich, weil die wollen halt ihr Geld auf der Bank sehen. Aber es gibt einige, die machen gar nichts anderes mehr. Aber weil die wissen, dass sie verkaufen. Und da haben wir über eine Influencerin gesprochen, die hat im Monat irgendwie, was weiß ich, 200.000 Euro eingefahren. Mhm. Aber die hat dann auch entweder einen hohen Prozentsatz gefordert oder aber eine Hybridlösung, wo sie halt ein Basisfee genommen hat und dann alles andere on top.
Was bietet ihr mir, wenn ich jetzt Influencer bin, was bietet ihr mir als Plattform für Nutzen, für Vorteile, außer dass ich halt mit dabei bin, wenn es um irgendeine Bewerbung geht, dass ich präsent bin oder berücksichtigt werde?
Der Bundesverband macht sowas nicht.
Nein, ihr jetzt als Plattform.
Als wir sind keine Plattform, wir sind eine Agentur, die Kampagnen für Kunden macht.
Ah, okay.
Wir nutzen Plattformen, mehrere Plattformen, ja, um die Leute zu finden, um halt auch in die Daten einsehen zu können. Da verlassen wir uns nicht nur auf eine Plattform.
Okay, das heißt, da gibt es eine Reihe von etablierten Plattformen. Ich weiß von Awin, die haben auch irgendwie eine, die sie dazu gekauft haben.
Ja.
Was ist da so der, was gibt's da an Plattformen?
Also ich weiß jetzt nicht, welche hat eben, den ist mir jetzt entfallen, Clear, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber es gibt zum Beispiel Creator IQ, dann gibt es, gab es Tagger, die sind von Sprout Social gekauft worden und sind jetzt integriert worden. Dann gibt es Tracker, dann gibt es Cold Square, eine der führenden europäischen Plattformen. In Deutschland gibt es Iron, die sind jetzt kürzlich gekauft worden von Stellar Tech, eine belgische KI-unterstützte Technologie. Gibt es so einige. Upfluence, die sind sehr stark im Affiliate-Bereich unterwegs. Und dann gibt es, die Unterschiede sind oftmals nicht so groß, weil die Daten, die du rausgespuckt kriegst, sind halt die für dich wichtig sind und die halt messbar sind und werden dann durch ein CRM-System sichtbar gemacht, dass du siehst, wie viele Follower sie haben, dass du siehst, wie die Demografie der Follower.
Ich als Brand sehe.
Du als Agentur.
Ja, genau.
Vermittle ich das weiter. Mhm. Ich weiß, ob wie viel Prozent männlich, wie viel Prozent weiblich sind, ja, wie das Alter ist, wie die Interessen sind, halt solche Sachen.
Ja,
Engagement Rate, Views, das kann man ja so auch sehen. Und dann gibt es, also das gibt offene Plattformen, wo das unter Umständen so eingestellt wird, dass ab 1000 Follower hast du Zugang zu allen Profilen, die Business-Status haben, ja, oder Creator-Status haben. Und dann gibt es andere Plattformen, wie zum Beispiel Upfluence, wo das ein geschlossenes System ist, dass du dann die bekommst, die halt innerhalb dieses Systems sind. Du hast halt auch dann unter Umständen höheren Grad an Datensensibilität.
Mhm. Und als Influencer bin ich auf verschiedenen Plattformen oder auf möglichst vielen Plattformen oder nur auf einer exklusiv? Wie ist da der
kommt drauf an.
Der Markt nochmal.
Wenn jemand klug ist, diversifiziert er, weil wenn du nur auf TikTok unterwegs bist und wir hatten ja Anfang des Jahres diesen Scare-Moment, dass wenn da der Hahn abgedreht ist, siehst du alt aus. Ne, dann hast du deine Kampagne.
So, ich meinte jetzt, mit Plattformen meinte ich jetzt nicht Social-Media-Plattformen, das ist klar, sondern meine Frage ging in Richtung Vermittlungsplattformen. Also so, auf welchen Influencer?
Ja, also ich würde immer, also Coldsware und die, die in den offenen Plattformen sind, da brauchst du nicht drin sein. Die finden dich, wenn du, wenn sie dich finden. Und wenn sie nicht auf dieser Plattform sind, weil sie nicht dazu addiert wurden, dann kann ich, wenn ich manuell auf Instagram gucke und sehe, oh, die addiere ich jetzt mal dazu, dann freut sich Coldsquare. Die geschlossenen Plattformen ist, da, ich würde empfehlen, dass alles, was...
Ach so, der Markt ist umgekehrt sozusagen, sind wie Suchmaschinen, also die suchen proaktiv, suchen die nach Influencern und sprechen die dann an und entweder die reagieren oder die...
Nee, die sprechen die auch nicht an, es läuft alles automatisch. Da wird niemand angesprochen. Wir als Agentur.
Ja, digital meine ich jetzt ansprechen. Also digital wird irgendwie Kontakt aufgenommen.
Nee.
Nicht.
Nee.
Aber wie kriege ich dann eine Buchung da rein?
Das macht die Agentur.
Ich als Influencer muss ja irgendwie, also ich habe meine, sagen wir mal, wenige tausend Follower, aber hochengagierte Leute und sie lieben mich, ich liebe sie, kennen sie alle mit Namen.
Du meinst, du sprichst jetzt von den geschlossenen Agenturen,
genau.
Von den geschlossenen Plattformen. Ja, da muss ich mich dann halt einloggen.
Da muss ich mich einloggen, genau. Eintragen und so weiter, genau. Und bewerbe mich und sag das und das ist mein
Ziel. Und dann bist du halt da im Kontingent und wenn dann eine Agentur oder eine Marke kommt und sucht nach Gaming-Influencer,
ja, genau.
Reihen, dann gucken sich die ganzen Leute an und da, wo es passt, da wird dann gesagt, hier, wir haben jetzt eine Kampagne, das sind die Parameter, hast du Lust? Und dann gibt's ja oder nein und wenn es ja ist, dann geht's los.
Und die Plattformen, die über Suchmaschinen laufen, also die wie Suchmaschinen laufen, das heißt, die haben sich alle möglichen Influencer zusammengekramt, aber wie vermitteln die jetzt an mich als Brand? Ich gehe als Brand.
Die vermitteln gar nichts. Die haben, die werden.
Also die muss ich dann extra ansprechen.
Ja, du musst halt eine Lizenz dann haben,
ja.
Du musst Zugang zu dieser Plattform haben, so dass du, wenn ich jetzt zum Beispiel für meinen koreanischen Beauty-Kunden Influencer in Make-up-Artists, in die Influencer sind in Deutschland suche, gehe ich auf die Plattform, schreib rein Keywords. Followeranzahl, Location und dann spuckt er mir was aus und dann gucke ich mir das genau an und dann sage ich ja, nein, ja, nein, ja, nein und die, die ja sind, die mache ich dann, die zeige ich dann dem Kunden, der sagt ja, nein, ja, nein, ja und die, die ja sind, die sprechen wir dann an. Die können ihr entweder über die Plattform ansprechen oder aber über E-Mail oder aber über die Agentur, je nachdem oder DM sogar. Unter Umständen.
Ja, genau.
Nicht so oft passiert,
ja.
Aber ja.
Okay, verstehe. Na, das ist hochinteressant, mal zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert und wie da die Ansprache funktioniert.
Ja.
Damit überhaupt sowas zustande. Aber da ist eine ganz klare Agenturleistung auf jeden Fall. Weil ja,
oder eine Marke macht das in-house.
Oder das, ja, genau. Ja. Gut, aber irgendwann wird es auch Arbeit und dann muss ich überlegen.
Richtig viel Arbeit.
Rechnet sich das und rechnet sich die Investition, denn ihr habt mehr Erfahrung. Wenn ihr einen Kontakt habt zu einem Influencer oder einer Influencerin, dann könnt ihr diesen Kontakt natürlich mehrfach verwenden.
Ja, ja.
Während ich als Brand nur einmal den Kontakt habe und es ist ja Arbeit, diese Beziehung erstmal herzustellen.
Ja, also es gibt Teams zum Beispiel wie Yepoda und Glow 25, ich glaube Bears with Benefits und Smox, auch die haben Inhouse-Teams und die sind manchmal bis zu 20, 30 Leute stark. Das ist schon.
Das heißt, das lohnt sich durchaus, da ein bisschen was in die Pflege zu investieren und damit haben sie eine eigene direkte Beziehung.
Ja.
Mhm.
Weil die funktionieren, mit denen will man ja längerfristig zusammenarbeiten.
Ja, ja, klar. Mhm. Was sind Beispiele für Branchen, für Produkte und Branchen, die gut über Influencer funktionieren?
Beauty, Fashion, Technologie, Fitness, auf jeden Fall Food.
Nahrungsergänzungsmittel,
ist, glaub ich, ganz stark. Elektrische Geschichten, Finanzprodukte auch, nicht zu unterschätzen. Da muss man aber ganz klar innerhalb der Regeln bleiben. Geht sogar B2B-Produkte, ja, geht auch. Und dann der ganze Bereich B2B-Influencer. Ne, wie zum Beispiel auf LinkedIn, das ist auch nochmal wieder ein extra Bereich.
Ich wollte gerade sagen, gibt's da schon spezialisierte Anbieter, die sagen B2B-Influencer?
Ja.
Gibt es auch.
Gibt's auch.
So entspannt.
War noch nicht so breit gefächert und breit aufgestellt, weil da der ein B2C-Markt ist doch viel, viel dynamischer.
Okay. Wie weit sind klassische Social-Media-Konferenzen? Ich erinnere mich, in München gab es im März eine SMX-Suchmaschinenkonferenz und am Rande war auch eine Social-Media-Konferenz im Rahmen dieser Konferenz sozusagen. Wie weit spielt das eine Rolle?
Also für mich ist es immer total interessant, auf diese Konferenz A, um persönlichen Kontakt zu halten und B, irgendwie was zu lernen, was ich unter Umständen noch nicht weiß. Für mich ist mein Core, meine Core-Expertise ist Influencer-Marketing. Bin so ein bisschen weg vom Social-Media-Marketing, außer ich muss das mitnehmen, was halt auch bei uns rein, wie ich zum Beispiel Ads schalten etc., des Influencer-Contents.
Ihr habt da noch viel zu evangelisieren am Markt und es gibt vieles mitzuteilen, was nicht alle wissen. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, einem Marketingleiter oder einer Marketingleiterin sollte man das noch erzählen über die Attraktivität des Influencer-Marketing?
Och, da können wir noch bis morgen hier sitzen. Aber was ich wirklich als erstes sagen würde, wenn jemand sich ein bisschen näher der Sache annehmen will, das wirklich professionell entweder zu machen oder machen zu lassen, weil die Enttäuschung ist groß, wenn ich es nicht richtig anfasse. Und ich brauche einen langen Atem. Nur weil ich einmal mit einem Influencer was gemacht habe, das bringt null. Da muss ich schon flächendeckend und das über einen gewissen Zeitraum zu machen, um halt dann zu sehen, wie es greift. Weil wie beim normalen bei der normalen Advertising Werbeschaltung Ad Recall ist 8 bis 11 Mal oder sogar noch mehr, bevor eine Transaktion stattfindet. Das ist auch nicht anders als im Influencer-Marketing. Und da, wo es jetzt halt so einen Überfluss an Content gibt und an Produkten, die feil gehalten werden, muss ich da schon ein bisschen Geduld mitbringen.
Jeanette, gibt es irgendwas, was du noch ergänzen möchtest?
Nein, ich glaube.
Dann kann
ist erstmal genug fürs Erste.
Genug fürs Erste, genau. Wir machen auf jeden Fall weiter und wir beide werden uns auf jeden Fall noch öfters auf diesem Kanal hier sehen. Und ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, bitteschön.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.